Ja, dann darf ich Sie nochmal herzlich begrüßen. Hallo. Heute vorletzte Vorlesung. Nochmal ein bisschen vertieft Usability. Was verstehen wir darunter? Wir sind also gewissermaßen in der rechten Säule unserer Gesamtveranstaltung. Wir kümmern uns heute aber vor allen Dingen ums Usability Testing. Letztes Mal hatten wir ja eine Übersicht. Und dazu wollen wir uns dann speziell nochmal den Begriff anschauen. Was verstehen wir unter Usability? Dann ein Labor. Was gehört wirklich konkret zu einem Labor? Wie ist das aufgebaut und dergleichen? Dann mal ein kleines Beispiel, weil ich denke mal, Usability Testing ist relativ straff formalisiert und an was man immer zu denken hat. Und last not least nochmal drei verschiedene Zusammenfassungen von Evaluationsmethoden, also aus drei verschiedenen Quellen, damit Sie nochmal so einen Überblick bekommen. Ja, Usability auf Deutsch, nichts anderes als Gebrauchstauglichkeit, so steht es, glaube ich, auch in den Normen. Informell auch oft übersetzt mit Benutzerfreundlichkeit oder Benutzungsfreundlichkeit, ja. Ob das die Freundlichkeit des Benutzers ist, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wir wissen, was man damit sagen will. Im Englischen heißt es dann User-Friendliness. Wenn man es strikt machen will, dann könnte man sagen, die Benutzungsfreundlichkeit berücksichtigt auch und stärker eben auch emotionale Aspekte des Nutzungserlebnisses. In einer Norm, so wie es sich gehört, ist es dann relativ, also Usability relativ simpel definiert, schlicht und einfach aus Produkt oder als Produkt aus Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Da sieht man einmal die Effektivität, ganz klar, erlaubt das Interface, das zu erzielen, was der Benutzer will. Die Effizienz erlaubt es dies in einem angemessenen, taskangemessenen Zeitraum. Und last not least, wie ist die Zufriedenheit des Benutzers? Erfüllt es seine Voraussetzungen? Findet er es schwierig zu bedienen, leicht zu bedienen und so weiter? Gerade im Deutschen findet man dann auch oft so einen Zusammenhang mit dem Begriff Software-Ergonomie. Software-Ergonomie ist dann in der Regel so definiert, dass es die Anpassung an die kognitiven und physischen Fähigkeiten. Also hier ist die Emotion quasi vollkommen raus. Ja. Des Menschen ist also seine Möglichkeiten, die Möglichkeiten des Menschen zur Verarbeitung von Informationen, zum Beispiel auch deren Komplexität, und softwaregesteuerten Merkmalen der Darstellung. Also, ich denke mal, Ergonomie, der Begriff ist klassisch bezogen auf Werkzeuge, Hardware in der Regel. Und da ist er auch richtig und da ist er auch passend. Wir können es uns noch mal ein bisschen genauer zusammensetzen, ne? Ergon, dass die Mühe, die Arbeit, das Werk und Normas, Lehre, Gesetz oder die Regel, da stammt es her. Im Englischen vermischt sich das dann schon wieder. Ja, da spricht man, wenn man von Software-Ergonomie spricht, würde man im amerikanischen Sprachgebrauch das mit Usability Engineering. Das ist eigentlich der Prozess dann, wie entwickle ich Übersetzen. Ja. Gut, worum es geht, ist klar, es ist das, worum wir uns hier gekümmert haben. Wir wollen verständliche, schnell benutzbare Systeme mit den Möglichkeiten, die uns die Software bietet, unter Einhaltung definierter oder empirisch gewonnener Standards und Style Guides. Das habe ich jetzt einfach mal so aus der Wikipedia genommen. Die meisten Leute machen keinen strengen Unterschied. Software-Ergonomie ist gleich Usability. Aber wie gesagt, man könnte einen Unterschied machen. Der Unterschied läge dann in der
Berücksichtigung der Emotionen des Nutzers. Ja, interessanterweise gibt es gerade zum Usability Testing eine ganze Menge Normen, also internationale Normen, auf die sich die Testing-Institute dann auch in der Regel beziehen. Also wir haben getestet nach ISO 9126, Bewerten von Softwareprodukten, Qualitätsmerkmale und Leitfaden zu ihrer Verwendung. Oder der 9241, die beschreibt die ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten. Das ist mehr als nur die Software, das, was hier drin steht. Dann die 1219 sind Softwareerzeugnisse, wieder die Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Also ergänzt gewissermaßen hier diese Norm. Hier sind dann auch definitiv die Prüfbestimmungen drin. Nochmal eine weitere Norm, die 13407. Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme und die 14915 Softwareergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen. Also dieses Chaos müsste nicht sein, aber es ist leider so. Es sind alles sich überschneidende, ergänzende und schon referenzierende, aber nicht sauber getrennte Standards. Übrigens, Begriff Standard und Norm sind das klar, geläufig? Was ist das denn für ein Unterschied?
Naja, Standards sind etablierte, festgelegte Standards und Normen haben sich eher eingebürgert.
Und wofür steht dann DIN? Deutsches Institut für Normen oder Normungswesen, ja? Na, Normen sind zweifellos im Deutschen, die von dem DIN-Ausschuss, aber auch von VDE und dergleichen erlassenen Schriftwerke, die bestimmte, in der Regel technische Systeme und deren Befinden regeln. Ja. Normen werden dann auch oft benutzt, um rechtliche Abgrenzungen durchzuführen. Normen beschreiben immer den Stand der Technik, also wenn ein Richter prüfen würde, wurde der Stand der Technik eingehalten, würde er sich auf Normen beziehen. Also ist so etwas Halbstaatliches. Ja. Aber aus Normen werden manchmal auch Regulierungen abgeleitet, die dann gesetzlichen Charakter haben. Also wenn das nötig ist, hoffentlich immer nur dann, wenn das nötig ist. Also natürlich muss man sich einigen über Funkfrequenzen oder dergleichen, die haben dann gesetzliche Kraft. Ja. Standards ist einerseits gar kein deutscher Begriff, also wenn man jetzt den englischen Begriff nimmt, ist der gleich zu Normen. Im Deutschen benutzt man Standard aber eher auch als Industriestandard. Also wenige Leute sprechen von einer Industrienorm, also die keine offizielle von einer Normierungsorganisation oder erarbeitete Vorschrift ist, sondern Industriestandard ist das, was sich in der Industrie eingebürgert hat. Ja. Also das ist eher genau umgekehrt, wie Sie es Anfang gesagt haben. Normen ist im deutschen Sprachgebrauch auf jeden Fall das Offizielle und Standard ist das eher Inoffizielle. Gut, einige Standards gibt es sicherlich auch noch. Also jedes Prüflabor hat dann auch einen eigenen Standard und dergleichen mehr. Ja. Ich denke, wir sollten uns aber noch mal ein bisschen, bevor wir jetzt vertieft einsteigen und jetzt dann unser Spezialkapitel heute Usability einordnen, sollten wir uns noch mal schauen, um was geht es denn? Wir können alles Mögliche evaluieren. Das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen etwas betrachten, untersuchen und bewerten. Und das können sowohl Ideen oder Konzepte sein, nur am Anfang. Es können aber auch Entwürfe sein. Es können Prototypen sein, egal welcher Natur, egal ob es jetzt schon auf einem Rechner implementiert ist oder ob es nur ein Paper-Prototype ist, das ist egal. Es können dann Implementierungen sein oder es können auch Produkte sein, also Produkte, die dann verkauft werden. Und generell sollte man sich über diese drei Unterscheidungen nochmal Gedanken machen. Wir unterscheiden formative Evaluation und summative Evaluation. Wir unterscheiden analytische und empirische Evaluation. Und wir unterscheiden qualitative versus quantitative Evaluation. Das letzte ist relativ einfach. Qualitative würden vielleicht in ein grobes Ordnungsschema etwas einordnen, würden sagen gut, fast gut und so weiter. Während von quantitativen Evaluationen erwarten wir irgendwie eine Ziffer, eine klare Ordnung. Nicht nur, dass wir wissen, was ist gut und was ist schlecht, sondern auch ein Abstandsmaß. Wie weit sind wir weg vom Optimum und dergleichen mehr. Das ist der Hauptunterschied beim letzten. Das andere sollten wir uns kurz anschauen. Eine summative Evaluation können wir eigentlich erst am Ende machen. Das ist jetzt eine Sache von 1967. Also das ist nichts, diese Unterscheidung, Evaluationen, ist nichts, was sich nur auf Software bezieht. Nein, auch auf Alltagsgegenstände. Und schon 1967 hat der Scriven gesagt, okay, die summative Evaluation, die zeigt, wie gut wir etwas entwickelt haben. Ist Abschluss bewertet ein Produkt, eine fertige oder fast fertige Entwicklung. Bewertet diese aber nur, dann sprechen wir auch oft von einem Test. Ja? Da mache ich einen Test und der Testergebnis ist dann die Bewertung. Dagegen die Inspektion oder die formative Evaluation sagt nicht nur, was gut ist, sondern auch, wie man es ändern könnte. Ja? Das wäre dann eher eine Inspektion. Also auch nachschauen, wie etwas gemacht ist und ob das richtig gemacht ist und ob man Empfehlungen abgeben kann, zum Beispiel in einem Experten-Review, wie man es zu verändern hätte. Ja? Das sind so die ganz grundsätzlichen Überlegungen. Und sonst natürlich, egal ob wir eine Rührschüssel entwickeln, ist das möglich, diese Überprüfung, oder ob wir ein aufwendiges Softwareprodukt entwickeln. Das ist vollkommen gleich. Der zweite Bereich, auch von 67, und da sieht man auch gleich das Beispiel. Ja, es ist natürlich auch für andere Werkzeuge anwendbar. Und Scriven sagt an dieser Stelle, if you want to evaluate a tool, say an axe, also hier diese Axt, you might study the design of the bit, the weight, wie verteilt sich das Gewicht, the steel alloy used, wie ist die Klinge genau, was weiß ich, der Schaft, wie ist der genau gemacht, ja? Das heißt, man würde Details auch betrachten und würde möglicherweise aus der Bewertung der Details auf die Summe schließen. Ja, würde sagen, okay, der Schaft, der Axt ist gut ausgeprägt, liegt gut in der Hand und so weiter, ist ein Indikator dafür, dass das gesamte Produkt gut ist. Ja. Ich könnte aber auch anders hergehen und könnte sagen, okay, ich nehme so ein paar Äxte her und ich nehme ein paar Testpersonen und lasse die Holz spalten und frage die dann summativ nur, nicht woran es gelegen ist, hat, sondern was ihr Eindruck ist. Spaltet diese Axt gut oder nicht? So. Der andere Aspekt, den wir kurz betrachten wollen, ist analytische versus empirische Evaluation. Da muss man ganz klar erkennen, diese Methoden stehen nicht gegenüber, sondern sind wirklich komplementär. Beide müssen interpretiert werden. Und die empirische Evaluation liefert also Fakten, die interpretiert werden müssen. Das heißt, wenn ich feststelle, dass die Axt nicht gut spaltet, ja, oder nicht gut bewertet wird von den Nutzern, von meinen Testnutzern, dann muss ich als nächstes fragen, woran lag es? Das heißt, what do we have to change? Was kann ich empfehlen zu ändern? Okay? Und dazu würde man dann eine analytische Evaluation benutzen. Denn die analytische Evaluation, die sagt dann, ist es der Griff, kann ich nicht gut genug anfassen, um zu spalten, kann ich dann meine Kraft nicht voll einbringen, ermüde ich schnell damit oder was weiß ich auch immer. Genauso, wenn ich erst die analytische Evaluation mache, dann müssen diese Einzeldaten interpretiert werden, gewichtet und interpretiert werden. Was ist wichtiger, der Handgriff bei einer Axt oder die Klinge? Beides muss passen, ja, aber ich weiß bei einer analytischen Evaluation dann eigentlich nur, welches Detail gut ist, oder ich bewerte die Details, habe dann aber herauszufinden, bildet sich jetzt für das Gesamtprodukt eine Summe oder bildet sich ein Produkt oder eine gewichtete Summe, ein gewichtetes Produkt, was auch immer. Das heißt, es ist kein Maß für das gesamte Objekt. Okay. Das sind so Sprachgebrauche und Unterschiede, die sollte man wissen. So, und wenn wir das jetzt so gegenüberstellen, dann können wir das eigentlich ganz schön machen. Da sehen wir dann auch wirklich bildlich die Orthogonalität, das heißt auf zwei Achsen aufgetragen, analytische und empirische Untersuchungen, formative und summative Untersuchungen und hier die entsprechenden Beschreibungen. Formative, analytische Untersuchungen wäre zum Beispiel ein Cognitive Walkthrough, das heißt ein Durchgehen eines Designs und Klären mit Anwendern oder zukünftigen Anwendern, sind bestimmte Aspekte berücksichtigt, angemessen berücksichtigt. Ja. Einzelaspekte hier betrachten. Ich kann ja gar nicht alles machen in so einem Walkthrough. Summativ werden dann diese Begriffe, haben wir letztes Mal schon gemacht, zum Beispiel eine heuristische Evaluation oder eine Evaluation, ob bestimmte Style Guides oder Standards eingehalten sind. Das sind summative Evaluationen, da würde man das gesamte Produkt dann betrachten und auch fragen, ist das immer eingehalten? Das wäre klar analytisch, man kann jeden Punkt vergleichen, erreicht, nicht erreicht und so weiter. Dazu gibt es dann auch Checklists für die verschiedenen Möglichkeiten. Hier gibt es eine ganze Menge Werkzeuge auch dazu, also insbesondere auch Checklists. Empirisch dagegen wird man immer eine Testgruppe identifizieren müssen. Ich meine das sowieso. Und man wird dann einen Prototyp untersuchen. Und zwar in der formativen Evaluation auch Einzelteile. Ne, würde man sagen, okay, wie lässt sich dieser und jener Task damit erledigen und würde das genau diskutieren. Während die summative Evaluation dann typischerweise auf das gesamte Produkt oder auf eine Ausweitung, eine Gesamtbetrachtung zielt, zum Beispiel im Usability-Labor oder in einer Feldstudie, wenn die Software schon im Markt ist oder bei prototypischen Usern. Jetzt zu unserem Kernziel. Diese Folie habe ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt. Usability Tests. Das heißt, die finden typischerweise in einem Usability Labor statt. Sie werden gleich auch sehen, warum das nötig ist und warum macht man in der Praxis so etwas, aus zwei Gründen. Einerseits, um Fehler, ja, oder Probleme festzustellen. Das andererseits, um bestimmte Theorien zu bestätigen oder zu falsifizieren. Also es ist immer ein gewisser Grad an Detailbetrachtungen. Obwohl es auch zu den summativen Methoden gezählt wird. Okay, die Grundlage dafür ist ein Usability-Labor. Wir schauen uns gleich an, wie das aussieht. Und Testpersonen, die sollten nach Möglichkeit unvoreingenommen sein, motiviert sein und aus der avisierten Nutzergruppe stammen. Wir haben zusätzlich einen Moderator, der kann zum Beispiel, wir sehen es gleich, die Anweisungen geben mit im Testraum. Wir haben aber auf jeden Fall einen Beobachter. Oft in vielen Settings kann Moderator und Beobachter auch eine Person sein. Typisch ist, dass man mehrere Testzyklen mit jeweils 3 bis 5 Testpersonen macht. Wir kommen gleich noch darauf, warum 3 bis 5. Und höchstens 1 bis 2 Stunden pro Testperson, maximal 3 Tests pro Tag. Also das sind so Guidelines. Das heißt, ich brauche nicht nur motivierte, ich brauche natürlich auch wache User und nicht ermüdete User. Dann würde ich meine Ergebnisse verfälschen. Und wir haben jetzt hier ein Usability-Labor eingerichtet. Wir können uns das nachher auch mal anschauen. Da sehen Sie das. Sie sehen jetzt hier ein paar Bilder. Und es ist ganz klassisch, dass der immer aus 2 Räumen besteht, die voneinander getrennt sind. Und das eine ist der Beobachtungsraum. Da sitzt der Beobachter, der die ganze Szene beobachtet. Und der Versuchsraum, da sitzt die Testperson und gegebenenfalls ein, wie habe ich ihn hier genannt, Moderator, der eben den Test jetzt anweist, wenn das nicht selbstverständlich ist, wenn man das nicht vorab machen kann. Wir haben hier 2 Testszenarien. Das eine ist ein Schreibtischszenario, da steht auch ein Schreibtisch und ein Rechner da drauf und so weiter. Und das zweite ist ein Wohnszenario, da steht auch eine Couch. Wir sprechen gleich, warum das auch so sein muss. Also das hier ist unser Schreibtisch-Szenario. Und was wir da machen können, ist, wir können sowohl die Mausbewegungen als auch die Screen aufzeichnen. Das wird auch aufgezeichnet. Wir können die Töne aufzeichnen. Das heißt, ist ein Moderator dabei, nehmen wir die Konversation auf, die da passiert. Wir können zusätzlich von den Testpersonen verschiedene physiologische Daten aufnehmen. Physiologische Daten können also sein Herzfrequenz, können aber auch sein Hautwiderstand und dergleichen mehr. Warum man das macht, sage ich gleich. Und wir können die Person, und das ist auch sehr, sehr wichtig, aus 2 Kameras beobachten. Auch diese Kamerabilder werden dann gleichzeitig synchron aufgezeichnet. Das Wohnszenario sieht so aus, also ein bisschen wohnlicher. Da testen wir vor allen Dingen mobile Devices, also iPods oder sonstiges, Handys, haben wir noch keine Tests mitgemacht. Haben wir dieselben Möglichkeiten im Prinzip, auch Tonaufnahme. Für diese mobilen Geräte gibt es nochmal eine spezielle Aufsteckkamera, die dann wirklich einen Bildschirm und Tastatur beobachtet, damit Sie es gut sehen können. Auch da können wir natürlich verschiedene physiologische Daten aufzeichnen. Und auch hier können wir aus 2 Kameraperspektiven dieses Szenario betrachten. Und das ist der Beobachtungsraum. Da sieht man so ein Doppeldisplay. Und ansonsten ist das auch nichts anderes als ein Rechner. Und auf diesem Beobachtungsschirm, schauen wir uns gleich genau an, können wir den anderen Raum komplett überwachen mit den 2 Kameras. Wir haben also keine semitransparente Scheibe. Brauchen wir auch nicht, weil die Kameras sind inzwischen gut genug. Und man kann es ja, wenn man es aufgezeichnet hat, nachher auch offline sehr, sehr gut auswerten. Das Charakteristikum ist, dass hier in diese Kiste, und das ist nochmal so ein Datenwandler, der bestimmte physiologische Daten wandelt. Wir schauen uns gleich an, welche Daten wir aufnehmen können. Schafft sie parallel auf die Platte, das heißt auf einen Datenstrom, den wir abspeichern. Und das sind die physiologischen Daten, die wir hier betrachten können. Das ist einmal ein Brain-Computer-Interface. Das ist nichts anderes als ein Mini-EEG. EEG ist Elektroenzephalogramm. Da wird die Gehirntätigkeit überwacht mit diesen Elektroden, die hier sehen. Wir haben hier ein sehr einfaches Gerät, also kein medizinisches Gerät. Das hat weniger Sensoren als die medizinischen Geräte haben. Wir machen ja keine Hirnuntersuchungen hier. Wir wollen, also diese Geräte sind, das ist das Interessante, entwickelt worden eigentlich für Gamer, damit die mehr Eingabekapazität haben. Kosten auch nicht besonders viel. Also unser System ist von der Firma Emotive und sind vergleichsweise robust und brauchen wenig Zeit, um sie anzulegen. So ein Elektroenzephalogramm, da muss man schon sehr geübt sein, direkt die Elektroden anzulegen, auf dem Kopf, richtige Position. Das ist hier alles einfach und es ist auch mobil. Das heißt, man kann sich damit bewegen, weil der Anschluss geht über Funk. Wir haben dann noch, kennen vielleicht einige Leute, eine Polaruhr, mit dem wir Herzfrequenz insbesondere aufzeichnen können, also mit so einem Brustgurt. Auch das ist relativ robust, kann auch mobil benutzt werden, auch das ist wichtig. Naja, wenn man damit joggt, sollte es mobil sein. Der sammelt die Daten und überträgt die dann. Wir haben noch stationäre Messgeräte für die elektrodermale Aktivität. Das ist nichts anderes als eine Hautwiderstandsmessung, weil die Hautwiderstand ein ganz gutes Maß für die Erregung. Ja, Sie alle wissen, wenn Sie nervös werden oder wenn Sie aufgeregt sind, kriegen Sie feuchte Hände oder dergleichen. Das kann man recht gut messen, ist ein weiter physikalischer, also physiologische Daten. Und wir haben ein EKG, das auch über die normale EKG-Schnittstelle halt funktioniert, so wie Sie es auch beim Arzt machen. Nur wir diagnostizieren nicht mögliche Infarkte oder dergleichen. Können wir gar nicht, sind wir. Also ich bin nicht dazu in der Lage. Und warum haben wir alle diese? Warum sammeln wir diese Daten? Wir wollen insbesondere zwei Faktoren mit erfassen. Das ist einmal die kognitive Belastung und als zweites die emotionale Erregung. Das heißt, in welchem emotionalen Zustand befindet sich die Person? Kognitive Belastung ist etwas, was man, so meinen wir, aus diesen Sachen abschließen können, also nicht rückschließen kann. Ist sehr, sehr wichtig, um zu unterscheiden, wie stark ermüdend wird so ein System sein. Je höher die kognitive Belastung ist, umso ermüdender wird es sein. Das Zweite ist natürlich auch, wenn die kognitive Last zu hoch ist, egal ob Sie jetzt eine Visualisierung haben oder ob Sie ein interaktives Interface haben, dann wird möglicherweise Ihre Kapazität, Ihre Hirnkapazität nur für das Bedienen des Programms benutzt und nicht für die kreative Lösung der Aufgabe. Ja. Und das heißt, wir wollen bei allem die kognitive Last möglichst gering halten. Wir wollen hier natürlich auch zum Beispiel messen, wie schnell lernt jemand ein User Interface. Ja. Das heißt, wenn er es kennt, wird die kognitive Last für die Bedienung gering sein. Wenn er es nicht kennt, am Anfang wird die kognitive Last relativ hoch sein. Das Gleiche gilt für die emotionale Erregung. Ich meine, da muss man gar nicht spekulieren. Da geht es natürlich um Aspekte auch von Motivation. Also wie sehr sind die Leute motiviert? Wie sehr ärgert sie ein Interface? Ein schlechtes Interface kann richtig ärgerlich sein. Ja? Dann würden wir gerne dafür Daten erfassen. Das sind also wichtige Randparameter, manchmal sogar in den Tests, die kognitive Belastung, ein Zielparameter, den wir direkt wissen wollen. Wir gehen jetzt aber im Detail nicht darauf ein. Wir können uns das gleich aber nach Abschluss der Vorlesung mal gerade angucken. Sie sind auch alle sehr herzlich eingeladen, wenn Sie wollen, in diesem Bereich da eine Bachelorarbeit zu machen oder eine Masterarbeit. Also wir haben sehr, sehr viele interessante Themen. Gestern zum Beispiel war ich bei Daimler und da geht es darum, dass sie aus meiner Sicht ein sehr interessantes Wiki aufgebaut haben. Sie stellen aber fest, dass es eigentlich von der Zielgruppe viel zu wenig oder von den Zielgruppen viel zu wenig genutzt wird. Und man weiß nicht so genau, warum. Ja. Und das wird man untersuchen müssen. Also da gibt es Möglichkeiten. Wir haben auch intern einige Sachen. Wir haben schon Usability-Tests gemacht, zum Beispiel für Kollegen aus der Kunstgeschichte. Da ist es eine Software, mit der man Bilder browsen konnte, also eine große Bilddatenbank, wo aber nicht nur das Bild selbst deskriptiv beschrieben ist, sondern wo auch die Verbindungen explizit gespeichert sind. Also was weiß ich, man kann dann also eine Menge Relationen, ob das jetzt Details, Ausschnitte aus dem Gesamtkunstwerk sind, wo das Kunstwerk ist, der Maler selbst und so weiter. Also ist nicht nur eine einfache Bildablage, sondern ein kompliziertes System. Und da ging es eben darum, wie kommen denn Kunststudierende, gerade im ersten, zweiten Semester, mit diesem Werkzeug aus. Also in der Kunstgeschichte, ich weiß nicht, wie viele Bilder die haben, aber das sind einige hunderttausend und die sollte man nicht alle kennen, aber man sollte Wege finden, um die charakteristischen Eigenschaften da zu erkennen. Und gerade in der Kunstgeschichte muss man auch Bilder lesen lernen. Okay. Wir benutzen den Spectator, so heißt die Software der Firma BioObserve. Und da sehen Sie so ganz grob, was da ist. Da sehen wir die Testperson, also die Videos, die aufgezeichnet werden können. Da sehen Sie natürlich einen Timer. Dann sehen Sie hier unten bestimmte Events, die erwartet wurden oder speziell überwacht wurden. Also es ist auch gleich eine Auswertesoftware oder eine Auswerteumgebung mit dabei. Und für uns sehr, sehr wichtig, lizenziert ist nur das Hauptsystem, das Auswertesystem können wir beliebig oft kopieren und installieren, damit man das auch, was weiß ich, zu Hause machen kann. Also man ist nicht hier dran gebunden. Also die Auswertung der Daten ist sehr, sehr wichtig, unterstützt das System auch, wobei die ganze Statistik eben, sagen wir mal, mittelprächtig ausgeprägt ist, habe ich jetzt sehr, sehr große Versuchsanzahlen. Ja, dann würde ich unter Umständen in ein Statistikpaket gehen und das damit bearbeiten. Dann hat man die entsprechenden Exporte da. Es läuft ganz oft darauf hinaus, dass wir eben auch das Verhalten der Testpersonen beschreiben müssen, also kodieren müssen, sagen müssen, okay, jetzt macht er dieses, jetzt macht er diese Aktion, jetzt erscheint er uns unsicher, und so weiter. Also, dass wir deskriptiv, wenn man nachher das Video anschaut oder schon während des Versuchsablaufs versucht, das Verhalten zu beschreiben. Und da kann man dann auch Kommentare reinschreiben und man kann auch Videos zusammenschneiden, was auch ganz interessant ist. Denn oft sind diese ganzen Tests ja entsetzlich langwierig. Also, nehmen Sie an, Sie haben 5 Testpersonen und Sie machen das mit jedem einen einstündigen Test und das ist 5 Stunden Video. Das werden Sie sich, die Tests machen, schon genau anschauen müssen. Aber so wollen Sie es nicht präsentieren, ja? Sondern Sie wollen nur die knackigen Momente, da wo wirklich was passiert und das erlaubt die Software auch. Das heißt, Sie müssen nicht mit anderen Softwaren daran. Also, wir haben noch nicht sehr, sehr viel Erfahrung mit diesem System, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es sehr, sehr hilfreich sein wird. So, jetzt zum Usability-Test im Detail, nachdem wir wissen, okay, man braucht so eine Umgebung. Da kann man sich fragen, wie macht man es denn jetzt? Wie macht man das konkret? Denn wir unterstellen eine wohldefinierte Vorgehensweise. Und diese Vorgehensweise ist nicht nur bei der Durchführung wohldefiniert, sondern eben auch in der Vorbereitung und auch in der Auswertung. Die meisten Auswertungsmethoden, die benutzt werden, sind relativ strikt gefasst und entwickelt worden auf der einen Seite natürlich statistische Methoden, vielleicht meistens von Mathematikern, aber in der Psychologie sehr, sehr gut entwickelt. Und das wissen die meisten Leute nicht, wenn sie anfangen, Psychologie zu studieren, wie viel Mathematik, also wie viel Statistik da eigentlich drin ist. Und einige scheitern da auch dran. Das Zweite ist, wohl definiert sagt auch, dass es eine klare Rollenverteilung gibt. Das heißt, und das ist vorher geplant, welche Rollen gibt es? Es gibt ein klares Skript. Es ist ganz klar, dass Sie die Aufgabenstellung vom Blatt ablesen, ja, damit sie reproduzierbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt natürlich auch Dokumente dazu. Okay, das hatte ich Ihnen letztes Mal auch schon gesagt. Falls die Zeit nicht da ist, ist es besser, mit einem User das nur zu machen, als mit gar keinem. Das auf jeden Fall. Aber so typische Größen sind, man macht sowas mit 5 Usern, solche Versuche. Denn nach Nielsen und Landauer, also erwischt man damit schon mal 70%, das heißt die größten Usability-Probleme. Und das ist schon eine ganze Menge. Es gibt keine Software, wir müssen sie wissen. Ja? Ganz typisches Beispiel, Sie werden Ihre Benutzer immer fragen, haben Sie in den letzten, oder sind Sie betrunken, oder sind Sie angetrunken? Natürlich hat das Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Wenn Sie jetzt einen leicht beschwipsten Kommilitonen vor sich haben, dann wird er nicht so leistungsfähig sein, auch nicht mit Ihrer Software, die so super designt ist, wie jemand, der hellwach ist. Okay. Was sind jetzt typische unabhängige Variablen? Naja, das sind einfach List-Items, das sind aber auch Textgrößen, wenn Sie Texte eingeben, alles diese Basisgeschichten, Fonts, wenn Sie die unterscheiden wollen, die Farben sind immer auch ein wichtiges Untersuchungskriterium, auch an jedem User-Interface. Gut, und die Anzahl der Varianten, die Sie betrachten wollen, ja, das nennen wir immer ein Level dann. Das ist einfach eine Bezeichnung. Als Beispiel nehmen wir an, Sie wollen ein kleines User-Interface testen und Sie fragen sich, welche Schrift soll ich benutzen, Times oder Arial, dann hätten Sie da schon mal 2 Levels. Und wenn Sie das zweite haben, nämlich die Farbe, sowohl die Textfarbe, nehmen wir jetzt mal an, oder Hintergrundfarbe ist hier angegeben, die kann sein Background, die kann sein Blau, Grün oder Weiß. Dann haben Sie da 3 Levels und Sie werden immer versuchen, alles durchzuprobieren. Ja? Also Sie werden dann im Ganzen 6 verschiedene Experimente ausführen, nämlich die kompletten Varianten, die hier möglich sind, aus Schriftart und Hintergrundfarbe. Gut, und die abhängigen Variablen sind also die, die Sie dann messen. Typisch die Zeit, die man braucht, um die Ausgabe auszuführen, die Anzahl der Fehler, die dabei gemacht wurden, aber eben auch subjektive Beschreibungen, Verhaltensbeschreibungen. Haben Sie den Eindruck, dass der Benutzer sofort weiß, was gemacht wurde? Stellen Sie fest, dass, wenn es Alternativen gibt, immer eine Alternative besonders häufig gewählt wird und so weiter und so weiter. Okay. Wichtig ist natürlich, dass Sie bei den abhängigen Variablen nach Möglichkeit solche gewählt haben, die von Ihren unabhängigen Variablen auch abhängig sind. Ja, also, dass da bestimmte Abhängigkeiten bestehen. Das ist wichtig. Auch ganz, ganz wichtig, damit es methodisch korrekt ist, Sie werden immer eine Hypothese formulieren müssen. Ja? Das heißt, am Anfang oder vor dem Versuch machen Sie eine Hypothese. Ich sage Ihnen gleich nochmal genau, die typische Null-Hypothese ist, die Variation verändert nichts. Ja? Also keine Änderung. Sie müssen das aber aufschreiben, weil Sie wollen ja diese Hypothese falsifizieren, ja, oder bestätigen. Und gut, dieses im Sinn eines sauberen Versuchsdesigns. Das heißt, Sie beginnen normalerweise mit einer Nullhypothese und diese Hypothese sagt natürlich den Effekt voraus. Also das, was Sie erwarten. Typisch ist keine Veränderung. An dieser Stelle zum Beispiel. Und haben Sie das, dann liefert die Auswertung der Ergebnisse, in der Regel statistische Auswertungen, dann zum Beispiel ein Disproof der Nullhypothese. Das heißt, es verändert sich. Und das können Sie dann auch mit einer gewissen Sicherheit aussagen. Und diese Sicherheit, kommen wir gleich nochmal drauf, hängt natürlich von der Anzahl der Experimente ab, das heißt, die Sie durchführen. Okay, wenn Sie da etwas Systematisches finden, okay, dann können Sie davon ausgehen, dass es nicht nur rein zufällig ist und können das entsprechend dokumentieren. Das können wir jetzt heute nicht machen, aber hier sind natürlich einige statistische Methoden typisch. Haben Sie eine große Anzahl von Teilnehmern, dann kann man auch noch ganz andere, sehr mächtige statistische Werkzeuge einsetzen. Haben Sie nur eine kleine, sagen wir mal 5 Benutzer, dann werden Sie beschränkter arbeiten müssen. Aber die Statistik liefert da alles. Und wir gucken uns das einfach mal an einem ganz einfachen Beispiel an, was alles zu dieser Studie dazugehört. So, die Frage ist einfach, wir vergleichen die Texteingabemöglichkeit an einem Keyboard, an einer Tastatur, normalen Computertastatur, QWERTY-Tastatur mit einem T9-Input. Kennen Sie vielleicht noch von einigen Handys. Und die Frage ist, oder das ist der Vergleich, das heißt, es ist sehr schön gemacht, sehr genau beschrieben, was die Alternativen sind. Und was wollen wir genau vergleichen? Wir wollen die Eingabegeschwindigkeit vergleichen und auch die Fehler, die dabei gemacht wurden. Natürlich müssen Sie sich genau, die Eingabegeschwindigkeit ist vielleicht in Sekunden, das ist noch relativ einfach, aber bei der Anzahl der Fehler müssen Sie sich zunächst erstmal überlegen, was ist überhaupt ein Fehler. Ja, aber das sei mal vorausgesetzt. Und das Wichtige ist, genau dieses muss man aufschreiben und definieren, denn wir werden alles andere ignorieren oder möglichst gleich halten. In diesem Sinn auch kontrollierte Experimente. Ja? Das heißt, wir müssen bestimmte Sachen auch erfragen von dem Benutzer, zum Beispiel, ob er Drogen genommen hat, unter Alkoholeinfluss steht und dergleichen mehr. Und wir müssen diese anderen Faktoren ausschließen. Geht es uns nur hier drum, dann müssen wir zum Beispiel ausschließen die Setup-Time, die der Benutzer braucht, bis er den Task verstanden hat oder dergleichen mehr, die ganze Bootzeit der Systeme, interessiert uns nicht. Wir interessieren uns nur für die Eingabegeschwindigkeit. Okay? Das ist wichtig und nur die wird gemessen. Was ist jetzt die zweite? Oder wie geht es jetzt konkret los? Naja, Sie müssen sich entscheiden, wie viele Teilnehmer wollen Sie haben. Beliebig viele Hunderte, wie es die Statistik haben wollte, oder viele statistische Verfahren, können Sie nicht machen. Das ist in der Regel vollkommen unbedeutend. Das heißt, typisch 5 Stück. 5 ist für eine Usability-Studie üblich, das auch zu benutzen. Aber eben carefully selected. Das heißt natürlich, das können Sie schon vorhersagen, wenn jemand 10 Finger schreibt, wird er an der Tastatur eine viel höhere Eingabegeschwindigkeit haben, als jemand, der im Adler-Suchsystem arbeitet. Das ist einfach vorhersagbar. So, also müssen Sie es definieren. Und sie müssen auch ihre Benutzerpopulation danach auswählen. Und sie müssen auch fair zu sich selbst sein, dass sie das gründlich überlegen und dann eben sagen, okay, weil aus den und den Gründen, ich wollte vergleichen, wirklich einen 10-Fingerschreiber mit der T9-Eingabe, dann dürfen Sie auch nur solche Leute wählen. Gut. In diesem Fall, jetzt in diesem ganz einfachen Fall, was sind die unabhängigen Variablen? Ja, das ist die Eingabemethode, entweder Tastatur oder T9. Und die zweite unabhängige Variable ist der einzugebende Text. Warum? Zum Beispiel kann der Text besonders viele Sonderzeichen enthalten, kann sehr viele lange Worte enthalten und so weiter. Allein über diesen Text müssen Sie sich wirklich Gedanken machen. Und was sind die abhängigen Variablen, die wir da messen wollen? Die benötigte Zeit und die Fehleranzahl. Wie gesagt, auch da müssen Sie sich genau klar machen, was Sie haben wollen. Okay, das nochmal genau aufgeschrieben. Die unabhängigen Variablen sind die Input-Methoden, Keyboard oder T9. Und jetzt hier ist es sehr einfach gemacht in diesem Test. Hat man gesagt, okay, der Gesamttext sind etwa 10 Worte und entsprechend ausgewählt. Gut, die Bedingungen jetzt, wie man es machen kann. Wir haben zwei Conditions, also zwei Sachen, die wir überprüfen wollen, T9 und Key. Und wir müssen immer auch vorsichtig sein über die Reihenfolge der Experimente. Ja? Weil, warum ist das bedeutend? Weil der Benutzer etwas kennenlernt. Er lernt etwas, meinetwegen den Satz, den Text, den er eingeben soll. Ja? Und wenn er den schon kennt, wird er beim zweiten Mal den schneller lernen. Also schneller voraussichtlich eingeben können. Das heißt, streng genommen müssten Sie auch testen, welche Lerngeschwindigkeiten denn vorliegen. Könnte man durch Pre-Tests machen, aber also zweimal denselben Text hintereinander eingeben, ist er beim zweiten Mal schneller, weil er sich gemerkt hat, welchen Text er einzugeben hat. Muss er gar nicht mehr so genau lesen. Hier wird es jetzt dadurch gemacht, dass man zwei Gruppen, dass man die User in zwei Gruppen teilt, fair einteilt, also im Ganzen 10, jeweils 5. Und die eine Gruppe macht es erst T9 und dann den Keyboard-Input und die andere macht es genau umgekehrt. Okay. Was man auch noch machen kann oder was man natürlich festlegen muss, ist genau das Gerät, das man benutzt und testet. Das ist auch klar. Unter Umständen könnte man auch da noch variieren. Und dann wird man messen, Test durchführen und entsprechend die Zeit messen. Und wahrscheinlich später oder vielleicht während des Recordings schon die Anzahl der Fehler und Korrekturen beobachten. Und das ist jetzt wichtig. Das ist diese Geschichte mit den Hypothesen. Und hier ist es jetzt auch mal ausformuliert. Also, ich habe in diesem Fall zwei Hypothesen. Nämlich die erste Hypothese, nicht die Nullhypothese, ja, sondern die erste Hypothese ist, dass die Eingabe durch das Keyboard schneller ist als mit T9. Das ist das, was ich glaube. Okay? Das zweite ist, dass weniger Fehler gemacht werden, wenn ich mit dem Keyboard eingebe. Glaubensgrundsätze. Das ist das, was ich erwarte. Okay. Für den Test selbst werde ich aber eine Nullhypothese formulieren. Und diese Nullhypothese, das ist jetzt überhaupt nicht problematisch, ist fast immer oder in sehr, sehr vielen Fällen die Hypothese, ich werde es nicht zeigen können. Ja? Das heißt, there is no difference zwischen den beiden Systemen. Das ist jetzt für die Auswertung die Nullhypothese. Und für die zweite Hypothese ist es, there is no difference bezüglich der Fehler. Okay. Und die experimentelle Methode, jeder dieser fünf Personen jeweils macht den kompletten Test. Ja? Ich habe ja nur 10 Personen gewählt, respektive 2 Gruppen, weil ich, und das ist dann auch ganz typisch, diesen Lerneffekt zusätzlich überwachen wollte. Das heißt, ich wollte kontrollieren, entsteht ein Lerneffekt und entsteht da möglicherweise eine Gewöhnung. Okay, randomize, also dass man das jetzt noch entsprechend statistisch muss man in der Regel nicht, also einfach vernünftig austauschen, die Bedingungen, die ich kontrollieren oder überwachen will. Und das ist auch nochmal, das sollten Sie immer und auf jeden Fall machen, ich habe letztes Mal diese Folie auch schon gehabt, eine Einverständniserklärung der Testpersonen sich unterschreiben lassen. Nicht, weil Sie gefährliche Tests machen, sondern damit Sie dokumentieren, Sie haben auch alles gemacht. Das heißt, Sie haben ihn vollständig informiert. Er hat gesagt, ja, ich glaube, jetzt weiß ich alles. Sie haben ihm immer angeboten, dass er den Test abbrechen kann, aus welchen Gründen auch immer. Das muss er Ihnen gar nicht eingeben und das bescheinigt er. Und er weiß natürlich genau, was er machen soll. Okay. Ist ziemlich wichtig. Das war, und ich hätte es ja eigentlich jetzt nochmal zusammenfassen sollen, mal ein Schnelldurchgang, wie so ein Usability-Test aussehen sollte. Das heißt, ganz, ganz gründliche Vorbereitung, das ist wichtig, exakte Durchführung und nachher saubere statistische Auswertung. Ich hatte Ihnen gesagt, was ich heute noch kurz zeigen will, sind mehrere Übersichten zur Inspektion, zur Softwareinspektion und zum Testen. Und einer der Gurus ist eben der Jakob Nielsen. Ich nehme an, er verdient auch ziemlich viel Geld damit. Und aus seinem Buch Usability Inspection Methods, da unterscheidet er verschiedene Tests und Inspektionen, die man machen kann. Das sind jetzt nicht nur Usability Inspektionen, sondern ein bisschen weiter gefasst alles das, was man tun kann oder was sich nach seiner Erfahrung als erfolgreich herausgestellt hat. Das ist als erstes mal die heuristische Evaluation. Was ist das Charakteristikum? Da wird immer ein Usability-Experte, ein Spezialist dabei sein und der überprüft dann ein System gegen Usability Principles, gegen Richtlinien oder dergleichen mehr. Und er wird es eben heuristisch machen und die heuristischen Elemente sind genau diese notierten Prinzipien. Man kann das ein bisschen verschärfen, wenn man erfahrene Leute hat. Man kann nämlich noch fragen, wie schlimm sind die Probleme? Also wie schwerwiegend schätzen Sie das ein und dass er das auch auf irgendeiner Skala angibt, um da dann zum Beispiel Vorhersagen über die User Performance draus machen zu können. Cognitive Walkthrough, hatten wir letztes Mal auch besprochen, ist das Durchgehen eines Designs, also meistens eines Designs, um zu überprüfen, unterstütze ich ein User-Problem, respektive unterstütze ich angemessen die Lösung dieses User-Problems. Okay. Eine Variante dazu, auch wieder ein Walkthrough, nämlich die Pluralistic Walkthrough. Dies wird jetzt eine Gruppe Also nein, da wird man es diesen Walkthrough in einer Gruppe durchführen, an einem Tisch Leute einladen.
Ja, ich hoffe, dass Sie also mit dem heutigen Tag ein bisschen mehr Einblick bekommen haben, erfahren haben, dass man gerade so Usability-Tests sehr, sehr gut vorbereiten sollte, gut dokumentieren sollte. Auch dazu gibt es natürlich noch Handbücher, in denen das dann drin steht, was man alles machen sollte. Aber bevor ich Sie kurz einladen, vielleicht mal tatsächlich ins Labor reinzuschauen oder in die beiden Räume reinzuschauen, gibt es an dieser Stelle Fragen von Ihrer Seite?
So etwas wie dieser T9-Test ist doch relativ leicht durch den Satz auch eine Schwierigkeit beeinflussbar. Wenn man
Ja,
sich
klar.
zum Beispiel die Auslassnachrichten rausgreift, dann weiß man, dass der T9-Test wahrscheinlich versagen wird. Bei der Ergänzung dieser na, zum Eigennamen, von Eigennamen zum Beispiel.
Genau. Also, das ist aber dann auch genau die Schwierigkeit, dass auch wirklich diese kontrollierten Versuche zu machen. Und natürlich ist es immer nur auch nur ein empirischer Test. Das heißt, es kann sein, es können beliebig viele Fehler da drin stehen. Zum Beispiel, dass Sie nicht alle beeinflussenden Faktoren berücksichtigt haben. Sie haben jetzt gerade auf einen hingewiesen, also bei Tastatur und T9. Eine Schwierigkeit, die Sie besonders identifiziert haben schon, aus Erfahrung. Das ist genau das Problem. Also, Sie haben nicht alle Faktoren im Griff. Sie können nicht mit einer genügend hohen Anzahl von Leuten testen. Darf Sie aber nicht beeindrucken, weil Statistiker würden Ihnen niemals sagen, ja, bestimmte Maße, n gleich 100, dann ist das in Ordnung. Sie können aber nicht 100 Leute testen. Das geht gar nicht. Ist in der Regel nicht denkbar und wäre auch nicht angemessen. Ja. Ganz typische Probleme. Und genau deshalb lohnt es sich, in das Design des Experimentes zu investieren. Also nicht fahrlässig mal sagen, ich habe gerade ein Experiment gemacht. Wir brauchen diese Usability-Experimente nicht für die Werbung, für irgendwelche Software. Und auch immer nachdenken, das ist auch oft schwierig. Messe ich da eigentlich tatsächlich einen kausalen Zusammenhang? Ja, also ist Ursache und Wirkung wirklich zusammenhängend? Nur dann ist es für mich ja wirklich richtig interessant. Selbst wenn das statistisch signifikant rauskommt, dass da irgendwo ein Zusammenhang ist, dann kann das aber ein Zusammenhang sein, der gar nicht aus Ursache und Wirkung besteht. Wenn ich aber etwas verändern möchte an meinem System, ja, dann hätte ich gerne diese Ursache-Wirkung-Zusammenhang. Kann auch zum Beispiel durch falsche oder unbedacht gewählte Aufgaben entstehen. Also nicht unproblematisch. Aber leider, weil der Mensch involviert ist, haben wir keine viel besseren Methoden. Okay. Ja, dann können wir abschließen. Vielen Dank. Ich hole mir jetzt gerade noch mal meinen Schlüssel und dann können wir gerade reinschauen, wenn Sie noch interessiert sind. Und dann sehen Sie das System selbst. Vielen Dank.